Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleiss.
Also ich kann dir sagen, dass in der Recherche dieser Kollege herausgefunden hat, dass sexuelle Abstinenz zu gesteigerter Energie, Stimmung, Selbstkontrolle und Motivation führen kann. Und außerdem sollen soziale Ängste und Depressionen gelindert werden können.
Und Dr. Burak Yildirim.
Ich glaube, wenn wir beim Thema Sex in der Variante bleiben, die aus meiner Sicht die Biologie eben vorgesehen hat, ohne Pornografie, da glaube ich, ist es eher so, dass eine gewisse Form der Enthaltsamkeit schon stärken kann. Aber ich bin der Meinung, dass Sex das fünfte Element ist. Also Feuer, Wasser, Erde, Luft, Sex.
Vor dieser Ausgabe habe ich ein bisschen Angst, gebe ich zu, denn es ist ein Wort, ein großes Wort. Im Zusammenhang mit der mentalen Gesundheit, da habe ich erst gedacht, was will mir der Arzt und mein Partner im Podcast damit sagen? Dann habe ich gedacht, vielleicht kann er ob seiner kulturellen Herkunft mir mehr dazu sagen.
Vielleicht.
Als ich es war. Und dann habe ich gedacht, ich fange mal an zu recherchieren und kriegte noch mehr Angst. Denn da standen so Dinge wie Enthaltsamkeit fördert, pum, 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 pum. Aber es war alles sehr sexuell, lieber Burak. Und zwischen uns.
Aber klar.
Zwischen uns haben wir schon über vieles geredet, über Sexualität noch nicht und Enthaltsamkeit. Ich bin sehr gespannt, wie das heute werden wird. Hallo erstmal.
Ja, es wird, es wird wie immer sehr frivol. Ja. Weil wir stehen ja für den einzigartigen frivolen Podcast in Deutschland.
Mental Sex Podcast.
Genau so ist es. Und von daher wird gut. Vielen Dank. Wie geht's dir, mein Lieber? Hast ja auch eine schöne Woche gehabt, glaube ich.
Ich habe eine super Woche gehabt. Ja, da war viel drin. Da war viel Feierei. Viele schöne Momente, Mental Health Momente der Woche ohne Ende. Aber nö, war gut. Und du siehst auch sehr erholt aus. Ich weiß immer nicht, wie du es machst. Er sieht immer super aus.
Ich weiß immer. Es auch nicht, aber es gelingt mir.
Ja, das ist gut sogar. Das ja, liegt vielleicht an der Enthaltsamkeit, wer weiß es.
Auch. Ja? Das ist ein großes Thema.
Lass uns gleich einsteigen in Enthaltsamkeit und was es mit unserer mentalen Gesundheit macht. Ich traue mich schon fast gar nicht zu fragen, wie dein Mental Health Moment der Woche war, aber ich tue es trotzdem.
Ja, klar. Ja, der hatte nichts mit Enthaltsamkeit zu tun, sondern so indirekt mit Urlaubsplanung. Und ist ja bald sind Osterferien und dann ja stehen ja auch immer so ein bisschen die Themen im Raum. Wohin, wann, wieso, wie viel? Und deshalb hat mir diese Woche meinen Mental Health Moment der Woche meine Frau verpasst. Aber in einem Zusammenhang, den ich so gar nicht erwartet habe. Die hat unter anderem so eine Sportgruppe mit ein paar Damen. Und dann war eben das Thema, was macht ihr in der Osterferien? Und dann kam alles zusammen, Spanien und Italien und Holland ist ja immer dabei irgendwo. Und dann sagte auf einmal jemand, ja, Dubai, dann auf einmal Katar, also so die arabische Welt. Und dann kam, und man möge es mir verzeihen, wenn ich diesen Begriff nutze, aber dann kam so ein klassischer Allmann-Spruch von einer Dame. Ah, arabische Länder, oh. Da hätte ich Bauchschmerzen.
Ah.
Und dann haben die natürlich in der Gruppe gefragt, warum das denn? Also Dubai ist schon super Wetter, Katar, Strände. Ah ja, aber so mit Frauenrechten und so weiter und so fort. Ah, weiß ich nicht. Und meine Frau sagte dann einfach nur eiskalt, ich habe mich an keinem Ort der Welt bisher so sicher gefühlt wie in Dubai im Urlaub. Das habe ich erstmal so, ja klar, ist aus dem Gespräch heraus. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Moment mal, wann macht man sich bei der Planung grundsätzlich mal weil das war für mich dann so dieser Abzweig, den ich genommen habe. Weil macht man sich Gedanken über Sicherheit, also bei einer Urlaubsplanung. Also ich habe noch nie so bewusst erlebt, dass man sich mal hinsetzt und sagt so, gucken wir mal, wo wir hinfahren können, wo ist es denn am sichersten? Sondern wenn man sagt, lass uns mal wohin fahren, dann sagt man ja, wie ist das Wetter? Was für eine Unterkunft, was für eine Anreise, wie viel Kohle brauchen wir? Und aber das Thema Sicherheit, dass das auch wichtig ist, ich meine jetzt mal unabhängig Familienvater oder was auch immer, sondern einfach, dass jemand bei dem Thema Urlaub auch den Sicherheitsaspekt berücksichtigt. Das war mir so nie richtig klar, nie richtig bewusst. Und in dem Zusammenhang, und meine Frau hat das natürlich, also dieser Spruch von dieser Dame, die de facto, das hat sie ja in dem Gespräch gesagt, nie in den arabischen Ländern war, das hat sie natürlich total gewurmt, weil sie sich ein Urteil erlaubt hat, was sie sich eigentlich nicht erlauben kann. Und dann hat sie mir in dem Zusammenhang auch noch ein schönes Zitat rübergeschoben vom, also die Amerikaner würden sagen Anthony Bourdain, aber da der ja französischstämmig ist, wird er bestimmt Bourdain heißen, der Koch und unter anderem Moderator und Autor, der sich ja leider 2018 das Leben genommen hat in Amerika. Der hat nämlich wörtlich übersetzt einen schönen Spruch gebracht über das Thema Reisen. Und zwar, Reisen ist keine Belohnung für die Arbeit, sondern Bildung für das Leben.
Wow.
Und dann haben wir natürlich schon ein bisschen nochmal drüber gesprochen und hab gesagt, ja, aber was meinst du mit Sicherheit? Ja, sagt die ganz einfach, ich kann mich da als Frau völlig frei bewegen. Und das kann ich teilweise in Köln nicht. Gut, Köln ist jetzt natürlich Lebensmittelpunkt aktuell. Mhm. Aber das fand ich, wie gesagt, von der Wahrnehmung her fand ich das total besonders und habe mir die Frage dann wiederum gestellt. Und dank meiner Frau, muss ich übrigens sagen, bin ich zum Weltenbummler geworden, weil ich bin so der klassische Heimscheißer, würde man sagen. Also das heißt, tagsüber in Köln und Urlaub in der Türkei. Das war für mich Standard. Viele, viele Jahre. Hm. Und wenn man mich noch vor zig Jahren gefragt hätte, ja, wo machst du Urlaub? Hätte ich gesagt, ja, in der Türkei, glaube ich. Da habe ich alles. Ich kenne die Leute, Atmosphäre ist gut, Essen ist gut, Preise sind gut. Und Wetter ist gut. Und meine Frau sagte aber, lass uns doch mal ein bisschen durch die Gegend. Und ich habe dank ihr nahezu jeden Kontinent mittlerweile bereist. Und dann habe ich mir einfach mal die Frage gestellt, wo würdest du deine Frau alleine mit den drei Kindern in Urlaub schicken? Ohne dass du dir groß Gedanken machen müsstest. Und da muss ich sagen, von den Erlebnissen, die wir hatten, ist da die arabische Welt ganz weit vorne. Vor der türkischen. Ich sage das ganz bewusst. Ja. Und das fand ich schon spannend in diesem Zusammenhang. Und weniger spannend fand ich, wie gesagt, diese wirklich, sagen wir mal, schwachen Vorurteile, die man hat, wenn man selber diese Menschen und diese Orte noch nie besucht hat.
Ja, krass.
Weil das ist natürlich schon etwas, wenn man sich da mal bewegt hat, auch der Respekt, den man da als Gast entgegenbekommt und entgegengebracht wird, der ist schon richtig cool. Und das war jetzt, wie gesagt, so für mich aus einer ganz anderen Kategorie, aus einer ganz anderen Ecke und vor allen Dingen mit einmal, zweimal, dreimal drüber nachdenken. Gut, als Mann bin ich eh schwer von KP. Hat mich das schon sehr, sehr irgendwo berührt. Also dass für meine Frau eben dieser Aspekt bei einer Urlaubsplanung oder auch in einer Urlaubsreise eben auch von Belang ist.
Mhm. Gut, dass du sie hast und auch gut, also deine Frau, und auch gut, dass du die Erfahrung gemacht hast, alle, um dann einfach auch solche, sag ich mal, schwierigen Kommentare zu entzaubern, weil ich glaube einfach, dass wir, das passt so ein bisschen in meine Theorie oder in mein Credo oder meinen Schmerz, dass wir also oft sehr, sehr, sehr viel Meinung haben und wenig wissen. Und das ist bitter, weil man da, glaube ich, auch wirklich viel anrichten kann bei Menschen, die einem da zuhören und die vielleicht sagen, ach, die muss es ja wissen oder der muss es ja wissen. Und insofern finde ich auch immer ganz gut, es vielleicht einfach auch wirklich zu wissen und nicht nur einfach zu behaupten. ja, passiert mir fast täglich, dass Menschen um mich rum
sehr viel. Du bist im Bereich des Kommunikationswesens unterwegs.
Ja, ja.
Da wird auch schon mal schlechte Kommunikation stattfinden.
Ja, da wird auch schon mal einfach auch Wissen, beziehungsweise kein Wissen, sondern Meinungen einfach so abgeschmettert, wo du dann hinterher denkst, so, woher kommt das? Woher nehmen die das? Aber gut, ja, was soll ich sagen? Ja, bei mir war es ein wenig anders gelagert, aber es passt so ein bisschen auch dahin. Ich habe einmal mehr festgestellt, dass Menschen, passt so ein bisschen zu deinem Mental Health Moment der Woche, sehr schnell sind mit ihrer Meinung, ohne auch nur im Ansatz mal nachzugucken, ist das belegbar und ist das haltbar, was sie da von sich geben. Kurz zum Hintergrund, in der Agentur habe ich so ein bisschen auch das Konzept, oder fahren wir das Konzept, dass wir in Produkten denken. Jetzt gibt es ein Produkt, das wir haben als Kommunikationsagentur, das nennt sich Goodwill Run She. Und bei She geht es darum, dass ich bin da als Mann verrückterweise drauf gekommen auf She, weil ich LinkedIn sehr oft studiere und da festgestellt habe, dass es sehr viele Lautsprecherinnen gibt, die sehr, sehr laut sind und die auch das Thema Frauen und Gleichberechtigung und Genderparität und so weiter ganz oben an aufhängen. Und ich dachte mir immer so, ja, das ist gut und das ist auch wichtig. Und ich fragte mich aber, wo sind denn die coolen Frauen, die das schon lange machen, die das schon lange praktizieren? Also in Vorständen, in Führungspositionen, als CEO, als weiß ich nicht, wo sind denn die? Warum sind denn die so leise? Und vielleicht können wir von denen ja lernen. Anstatt einfach immer nur zu schreien, lass doch die mal erzählen, die das die ganze Zeit schon machen. Oder lass sie uns doch sichtbar machen. Und genau das ist eigentlich das Konzept auch von She, dass wir versuchen und auch diese Frauen suchen, würden sie gerne sichtbar machen, transparenter machen. Jetzt stelle ich fest, dass das gar nicht so einfach ist, weil viele sich das auch gar nicht trauen oder das gar nicht wollen und wir jetzt proaktiv einfach auf so Menschen zugehen. Das haben wir gemacht und dann kriegt man eine E-Mail, also eine Mitarbeiterin von mir macht das und geht da einfach auf die Leute mal so ein bisschen zu und auf Unternehmen zu. Kommt eine E-Mail von einer Frau und sagt, ja, das ist ja alles gut und schön, das ist ganz toll, aber warum sind denn ausschließlich Männer bei euch in der Geschäftsführung? Ausgerechnet bei so einem Produkt. Und da dachte ich, und dann hat mich meine Mitarbeiterin damit konfrontiert. Und dann habe ich kurz überlegt und bin richtig sauer geworden. Und zwar deshalb, aus mehreren Gründen. Einmal haben wir mehr Frauen in der Agentur als Männer. Jetzt haben wir in der Geschäftsführung tatsächlich nur Männer. Was ein Zufall ist, weil wir einfach die Agentur so gegründet haben. Also wir haben jetzt nicht die Agentur danach gegründet, ob Mann oder Frau, sondern einfach, da waren irgendwie ein paar Leute, die wollten eine Agentur zusammen machen. So, und das kam dann so. Also, ja. Und nochmal, bei uns arbeiten mehr Frauen, deutlich mehr Frauen als Männer. Wenn man sich mit unserer Agentur beschäftigt, dann weiß man, dass wir als moderne Kommunikationsagentur auch moderne Themen spielen und uns auch dafür einsetzen, dass wir als Agentur eine Haltung haben, dass wir auch Kunden vielleicht manchmal erst gar nicht annehmen. Also es gibt sicher Kunden oder auch die, die viel mit Budget winken, sagen, nee, passt nicht zu unserer Haltung, wollen wir nicht unterstützen. Wir hatten zum Beispiel von der einen oder anderen Partei Anfragen, wo wir gesagt haben, nein, das machen wir nicht. Und anstatt, dass sich diese Frau einfach mal erstmal mit dem Produkt und mit dieser Initiative auseinandersetzt und mit der Agentur, ist das Einzige, was kommt.
Ja, aber die sind doch nur Männer in der Geschäftsführung.
Wo du so denkst, so, meine Fresse. Also, das ist wirklich so, das ist schon fast diskriminierend. Und alle, also wir schreien nach modernen Männern, wir schreien nach Feminismus, wir schreien nach Gleichberechtigung und. Dann fängst du an und beweist das und nimmst das ernst und dann kommt so ein Satz, ihr seid doch nur Männer in der Geschäftsführung. Und dann habe ich genau in dem Moment, dass ich mich aufgeregt habe, habe ich von der ehemaligen Chefredakteurin der W&V, liebe Grüße, Verena, das hat mir sehr gut getan, ich hoffe, du hörst den Podcast, Verena Gründel, Host und Director Brand der Demexco, die schreibt, Hot Boys are Feminists. Also die wirklich heißen Jungs sind Feministen. Und dann erklärt sie auch bei LinkedIn, warum sie das so findet und warum es wichtig ist. Und da dachte ich mir so, yeah, Baby, so ist es. So ist es. Und das hat meinen Tag gemacht. Das war wirklich genau, exakt, weil ich hatte LinkedIn noch auf und ich dachte, was sage ich denn jetzt? Weil meine Mitarbeiterin sagt, was antworte ich dir denn jetzt? Und in dem Moment ploppt auf Hot Boys auf Feminist. Dann habe ich gesagt, weißt du was? Schreibe einen schönen Gruß von mir. Und zitiere einfach Hot Boys are Feminists. Guten Tag. Hat sehr gut getan. Hat wahnsinnig gut getan. Wirklich gut getan.
Ja, hat ja auch kam nichts gepasst, mehr zu. Ne? Wie die Faust aufs Auge.
Hat gepasst, ja. Und das ohne enthaltsam zu sein.
Ja. Das stimmt.
Ja, du musst mich mal reinholen. Ich bin, also du hast das Thema vorgeschlagen und ich habe gedacht so, ja, okay. Ich bin dann auch eingetaucht in der Vorbereitung, sehr tief eingetaucht. Aber die Frage aller Fragen war, wie bist du drauf gekommen?
Ja, natürlich relativ einfach. Liegt ein bisschen auf der Hand, weil wir haben ja aktuell den heiligen Monat des Ramadan. Und da ist das Thema Enthaltsamkeit ja alleine was die Dinge wie Essen, Trinken, Alkohol, Drogen, Sex, du hast es am Anfang angesprochen, alles was mit luxusartigem Konsum und so weiter zu tun hat, ist ja sozusagen tabu, zumindest von Sonnenaufgang bis Untergang. Und das hat mich aber so ein bisschen bewogen, das Thema einfach nochmal zu reflektieren, zu spiegeln auch vielleicht, und zu schauen, wo man auch Enthaltsamkeit üben kann, jetzt nicht eben beim Fasten, was ja letztendlich auch im christlichen Bereich eine Rolle spielt, in einer gewissen Form, oder jetzt in dem Fall beim Ramadan-Fasten im Islamischen, sondern wo es auch andere, ja, vielleicht spirituelle, soziale Dimensionen hat, wo Enthaltsamkeit Auswirkungen auf die mentale Gesundheit und vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise auf die Persönlichkeitsentwicklung haben könnte.
Sehr spannend. Also ich würde natürlich jetzt gerne, also ich würde gerne einfach noch ein bisschen mehr wissen, wie du damit lebst und wie du Ramadan lebst und was du für Erfahrungen gemacht hast in Sachen Mental Health. Wir haben eine Mitarbeiterin, die das auch sehr intensiv praktiziert und die, wenn die so berichtet, die ist teilweise kurz vor der Ohnmacht, so viel kann ich sagen. Da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, ob sie ist auch sehr ermüdet, auch mental sehr ermüdet. Und da denke ich mir manchmal so, wow, grenzwertig bei ihr, aber sie hält es trotzdem durch. Ich kann dir sagen, es gibt eine Masterarbeit von der Universität Innsbruck. Und da geht es um die Effekte einer Masturbations- und Pornografieabstinenz. Mhm. Und wenn du dir diese Masterarbeit mal durchliest, das ist ein hartes Brett. Also
gibt's diese Masterarbeit auch im YouTube-Format, dass vielleicht auch ein paar Videos dabei sind?
Als Erklärvideo.
Da bin ich mal gespannt, was du da aus dieser Masterarbeit gleich, ob du da die richtigen Quintessenzen uns präsentieren wirst.
Also ich kann dir sagen, dass in der Recherche dieser Kollege herausgefunden hat, sexuelle Abstinenz zu gesteigerter Energie, Stimmung, Selbstkontrolle und Motivation führen kann. Und außerdem sollen soziale Ängste und Depressionen gelindert werden können.
Was sicherlich, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt als Privatmann oder als Mediziner beantworten soll. Ich überlege gleich nochmal.
Das kannst du entscheiden.
Überleg auf jeden Fall. Bei dieser Form der Sexualität, also hinsichtlich Pornografie, bin ich sehr sicher, dass das zutrifft. Weil ich meine, man muss ja schon sagen, Pornografie ist ja nichts anderes als irgendwo auch Fake-Sexualität. Ne? Also klar kann man jetzt sagen, nee, Moment mal, ich gucke mir da ein bisschen was an und habe ja Sex mit mir selber. Ja klar, aber ich meine, wenn wir wissen, wie Sexualität gegründet wurde, eben also biologisch und auch vielleicht spirituell, was die Idee dahinter war, dann war die Idee meiner Meinung nach, mögen mich Evolutionsmediziner korrigieren, nicht Sex mit einem selbst, sondern Sex mit einer anderen Person.
Ja.
Würde ich jetzt einfach mal als Orthopäde, als gemeiner, einfacher Orthopäde behaupten. Und deshalb glaube ich, ist das Thema Pornografie und Sex schon schwierig. Ich habe auch einen Freund gehabt, der wirklich pornosüchtig gewesen ist. Für den war das ganz, ganz eine ganz schwierige Nummer. Da auch wieder rauszukommen, im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht. Und dementsprechend, das ist, also ich kann mir diese Masterarbeit, aber ich werde sie mir vielleicht tatsächlich angucken und anschauen. Und ich glaube auch, dass bleiben wir mal bei dem Thema und dann kommen wir unbedingt zu der Dame und Ramadan nochmal, weil da habe ich natürlich ein paar auch medizinische Ansätze, warum es hier eventuell nicht so, sagen wir mal, nicht so cremig geht bei der Thematik. Aber wenn wir das Thema Pornografie und Abstinenz und Enthaltsamkeit nehmen und stecken die Pornografie in den Bereich der Sucht und nehmen das Thema Alkohol mit da rein, als mit Suchtpotenzial, nehmen das Thema Drogen, nehmen das Thema Zigaretten und so weiter. Ich meine, das sind alles
Kaffee.
Kaffee. Dann ist natürlich schon so, dass man in dem Moment, wo man abstinent ist, und man kann sich jetzt gerne aus der Zuhörerschaft eine Kategorie aussuchen, in der man sich am wohlsten fühlt, von den Beispielen, die wir gerade gebracht haben, und sagt, okay, nee, ich fange jetzt mal an, kein Zucker. Kein Kaffee oder kein Koffein, keine Zigaretten mehr und so weiter. Da hat man eine erste Phase, wo man, und ich glaube, das können viele nachvollziehen, sehr betrübt ist. Also man fällt in so ein Loch. Warum? Weil man ja im Grunde das, ja, ich möchte mal sagen, Suchtpotenzial im Grunde sucht. Und dann sagen aber die meisten, boah, und dann hatte ich auf einmal so eine Phase, da ging es mir richtig gut. Ne? Also alle, die zum Beispiel mal so eine Zuckerentzugskur gemacht haben, die werden das, glaube ich, am einfachsten und am schnellsten bestätigen können. Am Anfang fühlt man sich echt wie die letzte Ratte, weil man wirklich das Zeug sucht. Also man guckt, kann ich da, da ist Stevia, das ist dann wieder Gehirnfuck, weil ich gaukel mir nur was vor und so weiter. Und dann irgendwann sagt man sich, hey, super. Völlig easy, hätte ich viel früher machen müssen und so weiter. Ich glaube, wenn wir beim Thema Sex in der Variante bleiben, die aus meiner Sicht die Biologie eben vorgesehen hat, ohne Pornografie und ohne dieses Suchtpotenzial, da glaube ich, ist es eher so, dass eine gewisse Form der Enthaltsamkeit schon auch stärken kann. Aber, und das findest du in keinem Lehrbuch, der Medizin. Ich bin der Meinung, dass Sex das fünfte Element ist. Also Feuer, Wasser, Erde, Luft, Sex. Und ich glaube nicht, dass man auf diese Elemente auf Strecke verzichten kann und auch sollte, weil das geht schon mental an die Substanz. Weil das ist eine Unterdrückung eines natürlichen Triebs. Und nochmal, aber eben in der Konstellation, wie ich es für gewöhnlich kenne, also in dem Fall aus meiner Sicht Männlein, Weiblein, gibt andere Sichten, alles in Ordnung. Aber das Thema, wie gesagt, Pornografie, Masturbation, Hashtag mögliches Suchtverhalten und da dann Erleichterung zu finden und oder in dem Fall mentale Erleichterung zu finden, das kann ich nachvollziehen. Ich denke, darauf münzt das Ergebnis, könnte ich mir vorstellen.
Ja, wobei das, also wir haben jetzt hier sehr, sehr ausführlich über Enthaltsamkeit, Sachen Pornografie gesprochen. Es geht auch um Sexualität, genau. Es geht um darum, dass eine gewisse Selbstkontrolle eine Rolle spielt dabei. Ich kann das kann ich auch noch nachvollziehen. Und dass das auch zu einer Art von Motivation führen kann. Das ist auch für, ich glaube, das ist ja einfach etwas relativ Einfaches, das gerade für unsere mentale Gesundheit, weil wir in einer Welt leben, wo uns viele Dinge gar nicht mehr auffallen. Und deshalb braucht es manchmal den Entzug oder die Enthaltsamkeit, damit wir merken, damit wir noch was merken oder wieder mal was spüren. Weil einfach wir viel zu viel von allem haben. Es ist auch ganz egal, was das ist. Wir haben viel zu viel Essen, wir haben viel zu viel Verkehr, also Autoverkehr meine ich, und wir haben viel zu viel, keine Ahnung, Möglichkeiten, wir haben viel zu viel Hektik, wir haben viel zu viel Dreck, also wir haben vor allen Dingen viel zu viel von allem. Und ja, und dann geht es, glaube ich, einfach nur über Enthaltsamkeit, dass uns Dinge auffallen, dass uns Dinge, weil sie nicht mehr da sind oder gerade im Moment nicht verfügbar sind, auch merken, dass uns das ganz gut tut, dass sie nicht verfügbar sind. Und wenn man sich dann mal auseinandersetzt mit, dann darüber kommt man ja meistens in so einen Prozess durch die Enthaltsamkeit, dass man sich auseinandersetzt mit den Dingen, die da wegfallen. Hm. Und das sind eben oft auch elementare Dinge. Ob das Sex ist, ob das Nahrung ist, ob das Getränke sind, ob das was auch immer. Und setzt dich dann einfach mal wirklich so hin und dann hast du so eine Cola Light in der Hand, eisgekühlt, die dir einfach normalerweise richtig gut schmeckt. Und dann kannst du sie eben nicht trinken. Und dann guckst du mal so auf diese Dose drauf und guckst dann mal, was da alles so drin ist. Und fängst mal an, auch zu recherchieren und zu gucken, was esse ich denn da eigentlich so? Was nehme ich denn so zu mir? Was packe ich denn da so in meinen Körper rein? Und ich fand das ganz interessant. Ich habe mich immer gewundert, dass Dr. Eckart von Hirschhausen, Hirschhausens Gesund Leben, gab es ja dann auch noch so ein Magazin sogar in diesem ganzen Sternkosmos. Da hat er immer wieder auch behauptet, dass so ein Glas Wein am Abend ist überhaupt unproblematisch, ist total okay. Heute hat er das zurückgenommen. Ich glaube, heute stand das irgendwo online, habe ich gesehen, dass er das sehr unangenehm ist, weil es einfach viele, viele Studien gibt, die ganz klar sagen, nein, eigentlich ist Alkohol, streng genommen, ist Alkohol, jede Form von Alkohol, eine Art von Gift, die wir uns reintun.
Und auch jeder Tropfen.
Und das hat er zurückgenommen, fand ich auch stark. Und er hat es auch unter anderem gemerkt, auch wieder durch Verzicht und das auch wieder an sich selbst gemerkt. Und das geht ja vielen so. Und ich finde das so krass, dass Menschen, also daran merkst du, dass Evolution einfach sehr, sehr langsam ist, dass mehr Menschen wirklich einfach auch durch Verzicht, durch Enthaltsamkeit, durch auch krassere Maßnahmen dann wieder mehr zu sich kommen und merken und so spüren müssen, was ihnen nicht gut tut. Oder worauf sie vielleicht besser achten sollten. Also Thema Sex auch, was ist gerade angesprochen. Vielleicht brauchen wir auch manchmal nochmal eine größere Bewusstsein, ein größeres Bewusstsein. Was ist denn eigentlich Sex? Was macht das denn eigentlich aus? Ist das tatsächlich einfach nur eine Art von Pornografie oder ist das, vielleicht hat das verrückterweise was auch mit körperlicher Nähe zu tun. Mit einem Austausch von Energie auch zwischen zwei Menschen. Ja? Also alles das, was das ja auch wirklich wunderschön macht. Und ich kenne, und das finde ich einfach auch ganz, ganz schlimm, ich kenne auch viele Jugendliche zum Beispiel, die, wenn man mit denen auch über Sex spricht, und wenn du in so einem kommunikativen Job arbeitest, dann hast du manchmal einfach auch das Vergnügen, mit jungen Menschen einfach auch über solche Themen zu sprechen. Dann stellst du fest, für die ist Sex Porno.
Ja.
Weil dadurch, dass Porno überall frei verfügbar ist, heutzutage, ja, online, überall, ist es so, dass die im Grunde so auch aufgeklärt werden. Die werden so sozialisiert. Porno ist für die Sexualität. Und die spielen das nach. Und das ist krass, wenn du dann, wenn du denen dann erzählst, warte mal, ganz kleinen Moment, das ist nicht, das hat nichts mit man schläft miteinander zu tun. Es hat nichts mit Austausch zu tun. Außer von Körperflüssigkeiten vielleicht. Und das ist eine krasse Geschichte, finde ich. Und da ist mir in, als ich mir das alles mal so vor Augen geführt habe, auch als ich heute vorbereitet habe, aufgefallen, wir sind da ganz schön auf einer krassen falschen Spur. Und auch einer, also wenn wir dann Enthaltsamkeit brauchen, um noch festzustellen, dass wir vielleicht manchmal auf Abwägen sind, das finde ich schon ein Stück weit bitter. Aber erzähl doch mal so ein bisschen, finde ich ganz interessant, was Ramadan für dich bedeutet. Also auch was es mit deiner Seele macht, mit deiner mentalen Gesundheit macht.
Du hast ja vorhin auch gesagt, wie praktiziere ich das? Und ich habe das zu Jugendzeiten, also ich muss erstmal kurz, ganz kurz nur ausholen, wie bin ich erzogen worden? Also natürlich im Rahmen der Möglichkeiten meiner Eltern, aber vor allen Dingen islamisch. Meine Eltern waren immer sehr, ja, ob man das liberal nennen würde oder europäisch, das sind, glaube ich, alles nicht die richtigen Begriffe, sondern meiner Meinung nach ist der richtige Begriff oder die Begriffe, dass meine Eltern gesagt haben, ihr müsst eure eigenen Erfahrungen machen und ihr müsst auch selber zur Überzeugung finden. Und wir leben euch natürlich gewisse Dinge vor, die sich halt gehören, aus kultureller Sicht, aber eben auch aus religiöser Sicht. Aber es gab keine Situation und auch kein derartiges Vorleben, dass fünfmal am Tag beten werden musste oder dass eben zur Ramadan-Zeit gefastet werden musste. Sondern meine Eltern haben das offen gehalten. Die haben gesagt, ihr entscheidet, ihr macht das ab einem bestimmten Alter. Also bis zu einem bestimmten Alter muss man das nicht. Ab einem bestimmten Alter ist es, wenn man so will, eben einem selbst überlassen. Und ich habe dann aus welchen Gründen auch immer, das mag vielleicht auch Freundeskreis gewesen sein, einfach vielleicht auch die Neugier. Ich habe das dann zu Zeiten meiner wirklich auch Hochleistungsphase, also in der Schule damals und auch im Fußball, zum Beispiel als ich zu dem Zeitpunkt beim 1. FC Köln in der Jugend gespielt habe, da habe ich dann Ramadan komplett durchgezogen. Meine Eltern haben sogar gesagt, hör zu, an den Trainingstagen oder auch an den Schultagen, mach es doch nur am Wochenende. Ja gut, am Wochenende waren ja Wettkämpfe. Also dann habe ich mir gedacht, ja, wenn ich es am Wochenende mache, kann ich es auch unter der Woche machen. Und aber die haben mich auch gelassen, die haben das gemacht. Meine Eltern haben, also so, zumindest so wie ich mich erinnern kann, eigentlich so gut wie nie mitgefastet. Mein Vater hat auch einen Riesenkorb leider an Medikamenten immer sehr früh nehmen müssen. Für den kam das eh nicht in Frage. Und meine Mutter war eigentlich einfach, hat auch sehr viel körperlich gearbeitet in der Altenpflege. Und deshalb hat sie nicht gefastet, aber sie hat mir immer morgens das Essen gemacht, ist damit aufgestanden und dann habe ich halt den Fastentag durchgezogen. Später hatte ich eine Phase, habe ich gar nicht gefastet, egal ob am Wochenende oder unter der Woche. Und jetzt habe ich eine Phase wieder, wo ich an den freien Tagen faste. Und an den Tagen, wo ich arbeite oder einfach auch länger unterwegs bin, Reisen, Fortbildungen etc., da faste ich nicht. Interessant ist aber in dem Zusammenhang, was meine Kinder jetzt wiederum veranstalten, weil die haben dann natürlich an den Tagen, als sie noch jünger waren, mitbekommen, wann ich gefastet habe. Und das war dann meistens eben an den freien Tagen. Und dann ist ja klar, dann stellen die Kinder ihre Fragen, warum, wieso, weshalb, müssen wir das auch und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ihr müsst ja nichts. Ne? Ihr macht es, wenn ihr Bock drauf habt und wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann müsst ihr es nicht. Dann hat mein Sohn letztes Jahr angefangen, eben auch an den freien Tagen zu fasten. Der war 13, ist jetzt, muss ich nochmal überlegen, letztes Jahr oder dieses Jahr. Nee, war 14. Und dieses Jahr haben dann die beiden Älteren gesagt, sie wollen komplett durchziehen. Und dann habe ich gesagt, Ma, Schule, Arbeiten, muss das sein. Ne? Ich mache das auch unter der Woche nicht. Ob das richtig oder falsch ist, möge der liebe Gott entscheiden. Aber lass es, ne? Das waren so ein paar Monate vor Ramadan. Ich habe gesagt, lasst es euch durch den Kopf gehen. Ihr habt unseren Segen, aber wenn es nicht sein muss, dann oder unter der Woche wäre gut, wenn ihr euch da auf die Schule konzentriert und vor allen Dingen auf ihren Sport. Die haben ja dann 3 bis 4 Mal die Woche Sport auch. Und naja, aber freier Wille, Kinder sind alt genug, auch gemäß der Statuten. Also haben die gesagt, nee, wir ziehen das durch und ja, und ziehen das jetzt auch durch. Also die ersten 13 Tage sind rum, beziehungsweise Tag 14. Und die haben jeden Tag gefastet. Die stehen morgens auf um 3:45. Dann wird gegessen, dann legen die sich wieder hin, dann stehen die auf, gehen zur Schule, machen ihren Sport und dann wird abends gemeinsam gegessen. Und aus der Thematik heraus hat dann meine Frau gesagt, ja gut, wenn ich eh mit denen aufstehe morgens und denen das Essen mache, kann ich direkt mitfasten. Also fastet sie jetzt auch mit. Und ich bin dann der einzige Otto, der unter der Woche nicht fastet und die ganze Boah. Familie fastet. Und was natürlich für mich, also gerade, ich weiß noch als aus meiner Zeit als Jugendlicher, da war es natürlich so, wir hatten jetzt nie viel Kohle. Also wir waren, wie sagt man, so ganz klassisch Arbeiterfamilie, ne? Arbeiterklassefamilie. Aber wir hatten nun mal trotzdem alles, was wir brauchten. Es hat an nichts gemangelt. Wir hatten zu essen, wir hatten zu trinken, wir hatten Unterhosen, wir hatten Socken, wir hatten alles. Und dann ist es natürlich schon schwer, als Jugendlicher zu sagen, ich verzichte jetzt auf einen sehr, sehr entscheidenden Anteil, nahezu den halben Tag. Und dann macht man sich als Vater natürlich nochmal Gedanken und denkt sich, okay, also letztendlich von der Einstellung her sehr bewundernswert, finde ich zumindest. Und meine Kinder oder unsere Kinder, weil meine Frau kommt auch aus, sagen wir mal, überschaubaren Verhältnissen, was jetzt die Kastenzugehörigkeit angeht, hätte man früher gesagt. Mhm. Und unseren Kindern geht es halt einfach bombig. Ja, also die haben alles und eigentlich zuhauf, könnten sich den ganzen Tag durch essen und trinken, wenn sie möchten. Und dann so aus eigener Initiative, aus eigener Einstellung zu sagen, hey, wir sind Moslems, Ramadan steht vor der Tür und wenn die gefühlt die halbe Welt und der Anteil der Moslems ist ja mittlerweile enorm gewachsen. Und wenn gefühlt die halbe Welt fastet, dann machen wir das auch. Und dementsprechend, wir sprechen natürlich auch so ein bisschen darüber. Und ich finde, und jetzt kommen wir zu dem Thema, was macht das mit einem am Tag? Weil natürlich ist es so, es raubt Energie. Gar keine Frage, alleine die Energie, die du brauchst über die Grundnahrungsmittel wie Wasser und die ein oder anderen Kohlenhydrate, die man nun mal so braucht für die körperliche und vor allen Dingen auch für die geistige Arbeit. Und auch da ist es, wie ich es vorhin versucht habe, über die andere Kategorie zu beschreiben, nämlich über die Süchte, die man so hat. Man hat eine erste Phase, wo man sich sehr schwierig fühlt teilweise. Es gibt auch geistig viele, die sich so darauf einstellen und sagen, ich kann sofort umschalten von Nicht-Ramadan auf Ramadan. Aber es gibt eine Phase auch, wo einige wirklich dann Schwierigkeiten haben, müde sind, weil dem Körper ja im Grunde etwas entzogen wird, woran er sich 11 Monate im Jahr gewöhnt. Und auch bestimmte Abläufe, bestimmte Automatismen, wann wird gegessen, was wird gegessen, wie oft wird gegessen und so weiter und so fort. So, und das nimmt man dem Geist und auch dem Körper. Und aber auch da kommt man natürlich irgendwann in so eine, wenn man sich Gedanken darüber macht, in eine Stimmung und auch in ein Gefühl der Selbstbestimmung und der Willensstärke, dass man das schon highlightet. Und letztendlich muss natürlich jeder geht damit anders um und jeder reagiert auch körperlich und mental auf den Nahrungsmittel- und Wasserentzug. Aber wenn man sich da, ich nenne es mal so ein bisschen auch von der Disziplin her, gut vorbereitet und auch vor allen Dingen dann morgens auch aufsteht und ich weiß, wie schwierig es ist, Schlaf zu unterbrechen. Und wir haben darüber wunderbar zwei Folgen gemacht über das Thema Schlaf, die man sich gerne wieder anhören kann. Absolute Evergreens. Und das war zum Beispiel bei mir das Thema, dass ich gesagt habe, so ein bisschen die größten Bauchschmerzen habe ich eigentlich, wenn die Kinder und meine Frau ihren Schlaf unterbrechen müssen.
Ja.
So, aber es gehört halt dazu, weil die andere Variante ist sonst die, die gibt es auch, dass man kurz den Wecker stellt, steht auf, trinkt 2-3 Gläser Wasser und sagt, ich möchte sofort weiterschlafen, weil sich hinstellen, ein Ei braten um 4 Uhr in der Früh, Brot aufbacken und so weiter und so fort, das kostet zu viel Zeit. Aber in dem Moment, wo du das machst, fängst du schon an, dich auf den Tag vorzubereiten und auch den Körper darauf vorzubereiten. Und ich glaube, das ist so der entscheidende Punkt, warum die Kinder und meine Frau auch jetzt in dem Fall echt gut durchkommen und auch schon fit sind. Abends ist dann schon so, wenn du dann tatsächlich was gegessen hast, dann kommt wirklich so wie so eine Keule, dann gehen die Äuglein zu. Diese Willensstärke und auch jetzt als Jugendlicher dieses Selbstwertgefühl daraus zu ziehen, etwas zu machen, was total konträr ist vom Umfeld her, ne? Weil letztendlich ist es so, das Umfeld ist überwiegend nicht muslimisch in der Schule, beim Verein und so weiter. Und da zu sagen, ich ziehe das durch und auch teilweise beim Training, dann mitten im Training zu sagen, ich muss mal ganz kurz Fasten brechen, das ist schon irgendwo, wie gesagt, stark, aber es ist halt komplett selbst entschieden, selbst entwickelt und dann muss man sagen, ist es an uns, das zu unterstützen.
Finde ich stark. Ich finde aber auch wahnsinnig hart. Ich glaube, ich könnte das alles gut machen. Ich könnte das auch über Wochen. Aber wenn ich tagsüber nichts trinken kann, das ist etwas, was, das ist echt eine Herausforderung. Also das würde bedeuten, ich müsste dann irgendwie um 4 schon mal irgendwie einen Liter trinken mindestens.
Ja.
Und damit ich durchkomme einigermaßen so. Und dann wird es aber ab Mittag schwer.
So ist es. Und von diesem Liter, den man dann trinkt, und das versuchen ja oder machen die Kinder und meine Frau ja auch, ist so, dass ja die Hälfte durchläuft, ne?
Ja, klar.
Also die kann ja im Grunde gar nicht richtig verarbeitet werden, sondern die Hälfte läuft mehr oder weniger durch. Was natürlich auch dazu führt, dass dann noch dieser kleine Teil, den man unter der Woche als Schlaf hat und bis man dann aufsteht, um sich für die Schule und so weiter fertig zu machen, auch noch unterbrochen wird durch den ein oder anderen Toilettengang. Aber ich bin auch immer wieder erstaunt, auch wenn ich meine Frau, manchmal komme ich ja wirklich kurz vorm Essen nach Hause und ich sehe die dann, da sind die noch am Rühren, da sind die am Feixen, da sind die am Machen und Tun und ich denke mir, ihr habt den ganzen Tag gefastet, ihr müsstet hier irgendwo in der Ecke liegen. Ja, Pustekuchen, das sind absolute Energiebündel.
Ist das so, dass sie dann auch irgendwie abends richtig reinhauen? Also so?
Nee. Oder denkst du, schaffen die nicht. Und ich kenne das ja auch. Wir haben die ersten 3 Tage zusammengefastet. Da war direkt quasi Karnevals Samstag, Sonntag und Rosenmontag. Da war frei. Da gab es keine Wettkämpfe. Da gab es keine Sprechstunde und so weiter und so fort. Da haben wir die ersten 3 Tage zusammengefastet. Haben beim Karnevalszug dann durch unser Örtchen hier am Sonntag dann fastend Kamelle, da hatten wir direkt Beute für den Abend. Und in dem Moment, wo du dann abends anfängst zu essen, meistens eröffnest du ja dann mit einer Dattel, mit Milch, mit Wasser, je nachdem. Das sind so die Klassiker oder auch Oliven. Das sind so die 4 Hauptbestandteile, womit man das Fasten bricht. Aber in dem Moment allein schon, wenn du die erste Dattel verzehrst, hast du das Gefühl, du hättest einen Dattelbaum gegessen, weil es senkt sich so sofort ab und dann isst du die Vorspeise und dann fängst du an mit dem Hauptgang und nach der Vorspeise ist man eigentlich schon pappsatt. weil natürlich auch da gewisse Dinge passieren, dass sich auch da der Körper ja anpasst. Letztendlich geht es ja, wenn man bei dem Thema ja nochmal so ein bisschen auch religiös-historisch grabt, warum macht man das überhaupt? Es geht ja schon so ein bisschen darum, dass es Gott sei Dank immer weniger Bedürftige gibt, weltweit, also was Armutsquoten angeht, das entwickelt sich ja in einem unglaublichen Abstieg, positiv betrachtet. Ja. Aber es geht um Bedürftigkeit, es geht um Armut. Und da ist es natürlich auch so, dass der Körper sich ja diesen Gegebenheiten oder auch Widrigkeiten anpasst. Das heißt, wenn du weißt, dass Nahrung knapp ist, wenn du weißt, dass Wasser oder Getränke knapp sind, versuchst du natürlich als Körper, als Geist und als Person insgesamt mit so wenig wie möglich auszukommen. Und dementsprechend passen sich dann natürlich auch, ich sag jetzt mal, Magenbewegungen und Verdauungsbewegungen passen sich dem an. Und dann hast du halt abends kaum die Möglichkeit, dich vollzustopfen, weil du sehr, sehr schnell das, also ein vollgestopftes Gefühl hast.
Wenn du einfach mal drüber nachdenkst, was ist das Beste, was das Fasten mit deinem Geist macht?
Wenn ich so zusammenbringen würde, ist es sehr für mich bezogen, was auch das Thema Emotionalität vielleicht angeht, ist das Thema Impulskontrolle. Das ist schon etwas, was man sehr schnell auch innerhalb der ersten Fastentage einfach vermittelt bekommt, und dann auch idealerweise versucht dann in das restliche Jahr oder in dann die folgenden 11 Monate mit rüberzunehmen, ob das Impulskontrolle ist, eben im Zusammenhang mit ich muss jetzt was haben oder ich muss mir jetzt was geben oder auch natürlich emotionale Impulskontrolle im Sinne von, dass die Zündschnur idealerweise nicht ganz so kurz ist, sondern dass man letztendlich auch ein bisschen dankbarer ist, dass man etwas zurückhaltender ist, dass man ja gewisse Bedürfnisse versucht einfach auch zu bewusst zu unterdrücken oder im Griff zu halten. Und was allerdings ein ganz, ganz tolles Element des Ramadans ist, ist die soziale Dimension. Also wenn man bedenkt, mit wie vielen Leuten man dann in dieser Zeit zusammenkommt, man trifft sich zum Fastenbrechen, man wird auch eingeladen, selbst von Menschen, die selber nicht fasten, aus welchen Gründen auch immer, und sagen, ey, pass auf, aber ich würde unheimlich gerne für euch kochen, ne, weil ich finde das ganz toll, dass ihr das macht, und ich lade euch zum Essen ein, wir kochen für euch und so weiter und so fort. Und also diese Dankbarkeit irgendwo, weil ich meine, das ist ja, hört sich jetzt komisch an, aber wir machen, also wenn du fastest, du machst ja nichts Besonderes, also streng genommen, es ist nur was Besonderes, weil wir nun mal im absoluten Übermaß mittlerweile leben und wir uns das eben auch nicht vorstellen können. Genauso ganz, ganz anderes Beispiel, aber auch eine Form der ganz tollen Enthaltsamkeit ist, meine Schwiegermama war jetzt zum Beispiel auf einer Kreuzfahrt. Ja. Mhm. Mhm. Und die Kreuzfahrt war folgendermaßen all inclusive, also Essen, Trinken bis zum Abwinken, außer WLAN. Das musste man extra buchen. Und das WLAN hätte für 14 Tage, wenn ich mich richtig erinnere, 150 Euro gekostet. Außer die Landgänge. Bei den Landgängen war dann wieder teilweise mobile Daten, aber auf hoher See kein Empfang. Und dann musstest du das WLAN buchen. Dann hat die gesagt, nee, da zahle ich nicht. Das ist irre. Also der Preis ist im Verhältnis irre, für 14 Tage 150 Euro für WLAN. Ich hätte nie gedacht, dass man das extra bezahlen muss. Also ich hätte gedacht, das ist einfach mit drin. Naja, was hat das zur Folge gehabt? Ja, keine sozialen Medien, kein WhatsApp, um permanent sich zu schreiben und so weiter und so fort. Und da habe ich mir gedacht, okay, überleg mal, würde das funktionieren? Würde das funktionieren, dass du auf einen Landgang 2025 nach Christus auf einen Landgang warten musst wegen mobiler Daten, weil du sagst, ich zahle nicht das WLAN. Fand ich total beeindruckend. Total beeindruckend. Und deshalb ist das Thema Enthaltsamkeit eben nicht, kannst du 12, 14, 16 in den Hochzeiten 18 Stunden auf Essen, Trinken verzichten. Was für viele unvorstellbar ist. Aber menschlich möglich. Wir haben in einer unserer ersten Folgen, wenn du dich erinnerst, da gab es unter anderem Erdbeben. Unter anderem ein Erdbeben in der Türkei und so weiter. Und dann habe ich ja hier erzählt, kann man sich gerne nochmal antun, auch eine, wie ich finde, sehr hörenswerte Folge, dass der menschliche Körper ungefähr nach 3 Tagen mit Essen und vor allen Dingen Flüssigkeitsabstinenz an seine Grenzen kommt. Und dann haben die nachweislich ja Menschen geborgen nach 6, 8, 10, 12, 20 Tagen lebend. Und deshalb ist nichts unmöglich. Und Enthaltsamkeit ist nur eine Frage der Disziplin. Nicht mehr und nicht weniger. Nicht eine Frage der Motivation. Weil Motivation kommt und geht. Disziplin bleibt. Ja. Und deshalb gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, enthaltsam zu sein, ohne sich quälen zu müssen, aber gleichzeitig sich auch selber zu beweisen, was man für Fähigkeiten hat. Und ich finde zum Beispiel das Thema Schweigen, also die Enthaltsamkeit von Quatschen, vor allen Dingen von dummem Quatschen, auch das ist was ganz Feines. Einfach mal die Fresse halten. Einfach die Fresse halten, ja. Das ist auch eine Form der Enthaltsamkeit, die unheimlich vielen gut tut, aber auch unheimlich vielen gut tun würde. Und deshalb denke ich halt schon, dass wir beim Thema, und deshalb fand ich das Thema an sich, ich finde, das ist facettenreich, das ist fast ein Fass ohne Boden. Ich finde einfach, das hat unheimlich viele Facetten, die spannend sind und jeder findet etwas, auf das er mal verzichten kann.
Ich fand das sehr, sehr, sehr interessant. Ich habe gerade vor ein paar Tagen eine wahnsinnige Studie gelesen. Das war wirklich augenöffnend nochmal für mich auch. Und da passt es ganz gut hin, dass deine Schwiegermutter gesagt hat, ja, was heißt denn 150 Euro für WLAN? Das ist ja verrückt. Kann ich gut drauf verzichten oder verzichte ich einfach mal drauf? Das ist eine Studie, die so bis in die 1930er Jahre zurückgeht. Und womit Menschen Zeit verbracht haben. Oder kannst du sehen, sie haben über Jahrzehnte hinweg die meiste Zeit mit Freundschaften verbracht. Das ändert sich in dem Moment wirklich schlagartig, wo das Internet überall
Einzug hält. Ja.
Ja, Einzug hält, genau. Einzug hält und dann überall verfügbar ist. Dann dreht sich diese Kurve. Freundschaft ist plötzlich irgendwo im Mittelfeld, Freundschaften zu pflegen. Und online ist ein riesengroßer blauer Balken mit weit über 80% der Zeit. Weit über 80% unserer Zeit frei.
Ja.
Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Wurde dann, war dann so ein bisschen einfach auf das Thema vorhin vom Anfang eigentlich, wo du einfach dann feststellst, es ist ja unser Alltag. Uns fällt es gar nicht mehr auf. In dem Moment, mach mal dein WLAN aus. Mach mal dein WLAN einfach nur in der Praxis bei dir, dann zu Hause. Egal, mach es einfach aus, mach es beim Handy aus. Mobile Daten aus. Was dann einfach passiert, innerhalb von relativ kurzer Zeit, ist verrückt.
Ja.
Ist verrückt. Und es gibt ja eine sehr krasse Netflix-Serie, die ich im Moment angucke. Day One, glaube ich, heißt die. Wie heißt er? Robert De Niro, genau.
Zero Day heißt die.
Ja. Zero Day.
Weltklasse.
Brutal.
Ja.
Wo du einfach merkst, ein kurzer Moment, online abschalten, Feierabend, was dann passiert.
Ja. Ja.
Einfach nur, weil einfach mal für ganz kurze Zeit alles lahmgelegt ist, weil alles online ist. Das ist schon angstmachend. Also, und das ist ja nur der Verzicht von einer, von einem kurzen Moment. Ich weiß nicht, wie lange war das aus? 5 Minuten?
Ich glaube sogar 3 nur.
Oder 3.
Ja, ohne dass wir spoilern. Also ist jetzt kein Spoiler.
Genau. Ja, und das fand ich insgesamt, das hat ja auch was mit Verzicht zu tun, verzichte einfach mal weltweit 3 Minuten, 5 Minuten darauf, das online. Was passiert, wenn WhatsApp ausfällt? Ist das mal aufgefallen? Ja. Wenn WhatsApp ausfällt, gehen sofort Menschen online, WhatsApp down. Und du hast sofort, ja, es sind Millionen, es ist gerade alles ausgeschaltet.
Ja.
WhatsApp ist down. Katastrophe.
WhatsApp zum Beispiel, das ist auch ein, ich hätte gerne noch 2 Sachen, die wir ganz kurz besprechen, bevor es hier in die, zu sehr in die Overtime geht. Aber es ist auch eine Form der Enthaltsamkeit. Ich habe 2018 auf dem Rückflug damals in Russland, in Moskau, habe ich einen Vortrag gehalten. Und auf dem Rückflug habe ich WhatsApp deinstalliert. Das war 2018. Und was für mich damals unvorstellbar eigentlich war, aber es gab einen Hintergrund und ich habe jemanden getroffen, der mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat, dass man auch ohne WhatsApp klarkommen würde. Und mir hat das damals unheimlich viel Zeit geraubt. Und dann habe ich meiner Frau noch damals vom Flughafen geschrieben und beziehungsweise wir haben telefoniert und dann habe ich ihr gesagt, hör mal, nicht, dass du dich wunderst, ich werde gleich WhatsApp deinstallieren. Alles weitere erzähle ich dir, wenn ich zu Hause bin. Und dann habe ich WhatsApp deinstalliert und dann ist das am Anfang so, wie wenn du nichts zu essen und nichts zu trinken bekommst. Du denkst, okay, irgendwann ist der Zeitpunkt wieder da, dann gehst du wieder drauf. Ja, nix, gab nix. Aber das Spannende war, das ist jetzt 7 Jahre her, fast auf den Tag. Es war im Mai 18. Also das ist eigentlich verrückt. Seit diesem Tag habe ich zu bestimmten Menschen nie wieder Kontakt gehabt. Das heißt, mit anderen Worten, die einzige Kommunikationsquelle mit bestimmten Menschen in meinem Leben war jahrelang WhatsApp. Und danach gab es diese Menschen nicht mehr. Die haben nicht angerufen. Die haben keine SMS geschrieben. Die haben keine E-Mail geschrieben. Die haben keine Briefe geschrieben. Sie sind verschwunden. Und da habe ich gemerkt, das habe ich natürlich nicht nach 7 Jahren gemerkt, sondern das ist jetzt nur das Roundup der 7 Jahre. Das habe ich teilweise schon nach einem halben und nach einem Jahr gemerkt, dass es wichtig ist, sich auch vor bestimmten Menschen enthaltsam zu zeigen. Ja, weil du diese Leute nicht brauchst. Die rauben dir Kraft, die rauben dir Zeit. Und zwar Lebenszeit. Und in dem Moment, wo du den Kanal, die Pipeline, nennen wir es Nord Stream 2, kappst, gibt es keinen Austausch mehr. Und das ist für mich verrückt, also wirklich unglaublich verrückt gewesen.
Ja, es ist verrückt, ja.
Ja. Und deshalb sage ich, wenn mich jemand fragt, guck mal, du hast doch WhatsApp deinstalliert. Das ist doch schon schwer, ne? Sag ich, ja, ist es. Aber was danach kommt, ist unglaublich. Was danach kommt, ist unglaublich. So, und das Zweite ist, wir haben mit Sex begonnen. Wir könnten vielleicht die Folge mit Sex beenden. Und
sehr gerne.
Nämlich das Thema Sex und Elektrizität und Medienkonsum. Es gab eine interessante Studie. Also die Studie ist dann natürlich im Nachhinein gemacht worden, weil man zu dem Zeitpunkt nicht das Ergebnis hätte kennen können. Es gab in Südamerika eine Ecke, wo in einem Teil des Landes der Strom ausgefallen ist. Über längere Zeit. Und in einem anderen Teil des Landes nicht. Dann haben die retrospektiv geguckt, wie viele Kinder in dem einen Teil des Landes später geboren wurden und in dem anderen Teil. So, in welchem Teil des Landes wurden mehr Kinder gezeugt?
Tja.
Ist auch klar.
Na klar.
Da, wo der Stromausfall war.
Klar.
So, und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Medienkonsum. Internet, online. Das Problem ist, dass wir einfach, so komisch sich das anhört, weniger Sex haben, weil wir viel zu sehr abgelenkt sind. Wir sind zu sehr online. Wir sind zu sehr mit anderen Dingen. Wir sind zu sehr WhatsApp. Wir müssen diese Dinge reduzieren und einfach mehr Sex haben. Weil das ist das fünfte Element. Das kannst du übrigens als Überschrift nehmen für die Folge. Das fünfte Element.
Nein, ich schreibe, Sex ist das fünfte Element.
Ja.
Sex ist das fünfte Element.
Genau.
Ja. Also, dann wünsche ich jetzt allen eine gute Nacht. Das ist hoffentlich...
Switch off!
Switch off. Macht jetzt einfach den Podcast aus.
Genau.
Und dann sagt einfach mal, Schatzi, komm, es ist Zeit.
Ja. Genau.
In diesem Sinne, tut was.
Wunderbares Schlusswort.
Wunderbares Schlusswort. Ja. Und das nächste Woche wieder. Berichtet mal, ihr könnt uns gerne schreiben bei Instagram. Definitiv. Überall sind wir erreichbar. Und wenn ihr heute einen schönen Abend hattet, dann lasst uns eine Nachricht da.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche allen ein cremiges Wochenende.
Ja.
Bis bald. Tito,
bis bald. Tschüss.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.